Eieiei, diese Fußballwoche, die hat aber schon wieder richtig was zu bieten. Matze, wir sprechen ja nicht nur darüber, was so an der Länderspielfront passiert ist. Wir gucken natürlich auch schon wieder auf die Bundesliga und das, was jetzt Dennis Undaff beim Topspiel zu Hause gegen Dortmund im eigenen Stadion erwarten wird. Ich glaube, da kann er sich drauf freuen. Was wir auch noch mal thematisieren müssten, ist eigentlich, dass sich Kevin Großkreuz den Abstieg vom VfL Wolfsburg wünscht. Darf man das so sagen? Das ist, gut, vielleicht mal sehen, ob wir dazu heute kommen, aber es liegt einiges auf unserem Tablett hier.
No, per me Italia sei grande caca, perché Italia no, Italia aus, Italia aus, Luca Toni sei per me numero uno, Italia sei per me numero zero. Wir müssen sprechen über die Schande. Gattuso hat gesagt, es ist eine Schande, was da passiert ist, dritte Mal nicht dabei. Tränental, wir reden über den italienischen Fußball, wir reden über die Türkei, die sind nämlich dabei. Und wir reden auch über die Schweden, da hat der Tobi eine ganz interessante Haltung zu. Das müsst ihr euch unbedingt hören, was er gesagt hat. Und was haben wir denn noch besprochen? Ach Gott, in Afrika, da ist auch wieder wirklich Land unter bei den ganzen Fußballnationen. Da geht's drunter und drüber, aber trotzdem auch spannend. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas?
Weil der Kalli kommt gerade zur Drehtür rein dahin. Wir haben ja auch genau die gleiche wie beim Doppelpass. Die haben uns die alte doch geholt. Guck mal, wo wir ihn rein. Kalli, komm! Kalli!
Ich denke, para mí, ese Kalmund ist ja super, super. Let's go, come on. Pep Guardiola ist muy bien.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Also es gab ein Loblied, Matze, das muss ich direkt vorneweg schicken.
Ein Loblied? Warum?
Sonst vergesse ich das, ja, ich weiß. In unserer Lieblingskommentarspalte, wo wir mitunter auch wirklich gut abkriegen,
ja,
weil da wirklich Tabula Rasa geredet wird.
Ja.
Jetzt in dem Fall hier bei Spotify in den Kommentaren.
Ja.
Ist mir aber auch ein Kommentar aufgefallen, den kann ich dir nicht vorenthalten.
Ja.
Wobei vielleicht, ich weiß ja immer gar nicht, so ein Heavy-Nutzer von Spotify bist du nicht, ne? Oder worüber hörst du Musik, worüber hörst du Podcasts?
Ich höre immer nur meine eigene Musik. Pokal again, Numero Uno, Super Ricci und jetzt den Spitzenreiter-Song. Was anderes höre ich gar nicht. Und unseren.
Gibt es einen Spitzenreiter-Song?
Es gibt jetzt den nächsten Spitzenreiter-Song. Ja, natürlich. Hallo, entschuldige bitte. Ich gehe doch auf Tour mit Spitzenreiter. Da müssen wir
ja, aber den habe ich noch, der ist mir noch nirgends begegnet.
Nein, der ist ja noch nicht veröffentlicht. Das ist nur schon mal ein Teaser. Ist schon mal ein Teaser.
Könnte das in die Richtung gehen? Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, oder?
Keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Es ist ja eine gewisse eine gewisse Überraschung muss bleiben.
Also, wenn es nach unserem Hörer Dicky geht, solltest du Gerd Rubenbauer da einbauen, auf jeden Fall im Spitzenreiter-Song.
Meine Damen und Herren.
Pass auf. Ja. Also, Dicky schreibt: Comedy ist im Normalfall ja keine Kultur, also wie man es nimmt. Aber was vorletzte Woche Matze als Rubenbauer performt hat und jetzt wieder, das war Kultur und dann in Klammer gut, also Kulturgut. Und Kunst allererster Klasse. Podcast-Geschichte.
Oh.
Letzte Woche war Felix Magath hier im Saarland zu Gast. Als ich sein Interview hörte, ich konnte nicht mehr vor Lachen. Matze sei Dank. Also.
Ja, das, ja. Da muss ich natürlich ganz kurz als Felix Magath auch in die Bresche springen. Weil natürlich, wenn wir uns den Fußball anschauen, ob jetzt in der Bundesliga die Spiele und die Trainer oder auch international, dann muss man schon auch sagen, dass sich dort viel verändert hat. Und ein Felix Magath in diesem Zirkus so nicht mehr stattfinden möchte und auch nicht braucht, weil ich mir über Jahre die Taschen Mitspielerverkäufen vollgemacht habe. Im Vergleich zu Herrn Kallmund, der immer noch einen Podcast machen muss, um überleben zu können, wirtschaftlich.
Schön, du kleiner Drecksack, für den Abschluss.
Ja, das ist gut. Ja, aber es ist echt schön, wie du, also ich möchte nicht sagen, Generationen geprägt hast, aber dadurch, dass es jetzt einfach, wann hast du deine erste Fußballparodie? Was würdest du sagen?
Ich glaube, als allererstes habe ich Helmut Kohl gemacht oder so. Das war noch in meiner Jugend. Und Rubenbauer war relativ früh schon so mit dabei, ne? Weil das ja mein Vater ja damals Sportreporter war nebenberuflich und ich dann ja immer mitgefahren bin. Und Gerd Rubenbauer, Werner Hansch habe ich damals schon kennenlernen dürfen in ganz jungen Jahren. Und dann Gerd Rubenbauer fand ich immer gut. Ne, wenn der immer, und jetzt, ich fand ihn beim Skifahren auch, Katja Salzinger, meine Damen und Herren, auf der Piste,
ja, genau. Ja,
der Innenski, wunderbar, um das Tor herumgefahren und jetzt im Ziel, Bestzeit für die deutsche Skinationalmannschaft.
Das ja, das ist halt so, also Gerd Rubenbauer war ja, glaube ich, 1990, als wir in Italien Weltmeister geworden sind, ne, hat er das Finale ja kommentiert. Und das ist natürlich, weil der Dicke hier von Kultur gut sprach, ne? Ja. So eine Übertragungen werden dann irgendwann, ne, im Grunde wie so ein richtig guter, edler Rotwein, ne? Die werden von Jahr zu Jahr besser, größer, wichtiger, auch die Worte. Tom Bartels zum Beispiel, ne? Götze, mach ihn, er macht ihn. Mit Tom saß ich letzte Woche hier in Köln zusammen, weil da hatte ich im Grunde auch die Idee, vielleicht Protagonisten mit ihrem Superereignis-Kommentator mal zusammenzubringen. Es könnte auch ein Podcast-Format sein, ne? Also Bartels, Götze.
Kennst du die kleine Geschichte mit Tom Bartels? Und zwar bei der WM in Brasilien 2014 war ich ja, Kalli war ja da, glaube ich, nicht dabei, aber er war natürlich grundsätzlich immer dabei, wenn Fietentours unterwegs waren. Und da war eine Veranstaltung, die war, ich glaube, so zwei, drei Wochen vor dem Finale. Und dann hab ich mit Timo damals, mein Bruder und ich, wir haben dann gesagt, Tom, kannst du uns mal das 1:0 im Finale reportieren? Und dann hat er uns das 1:0 im Finale reportiert. Ich weiß aber nicht, ob es Mario Götze war. Ich glaube nicht. Und hat dann also gesagt,
reportiert ist auch ein Wort, das habe ich nicht im Sprachgebrauch. Irgendwie.
Ja, aber als Reporter halt, ne? So nach dem Motto, ja, und die weiß, deutsche Mannschaft und Tor 1:0 im Finale der deutschen Mannschaft. So. Und drei Wochen später passiert genau das. Also, wenn du so willst, haben wir ihm schon den Sieg damals als Reporter in den Mund gelegt bei der Fietner. Party in Rio de Janeiro. Und es war drei Tage vorher so. Rio de Janeiro war drei Tage vorher. Also es war wirklich kurz davor und er hat es schon reportiert.
Witzig.
Ja.
Witzig.
Kommentiert.
Ja, man verknüpft halt gewisse Ereignisse wirklich mit den Stimmen dazu. Mhm. Und da war für mich auch Gerd Rubenbauer so die erste große prägende Fußballstimme damals. Ne?
Ja.
Natürlich dann durch so ein Turnier wie die WM. Die Italiener, die haben ja ganz sicher auch sehr berühmte Kommentatoren. Die haben im Sommer jetzt tendenziell nicht so viel zu tun.
No, Italia, Pecolo, Ciaragazzelico, Pergamiorco, Chielomata, Pricano, Pricano, Paccolo, Piccolo, Faccolo, Faccolo, Fuglis. No, no, Italia, aus, aus, aus. Luca Toni hat mich übrigens kontaktiert, jetzt kein Scheiß, vor ein paar Tagen irgendwie, wegen irgendeinem Werbespot, an dem er teilnimmt und ich auch teilnehmen soll. Und also ich glaube, dass Luca Toni ist auch jetzt in diesem Jahr wieder der erfolgreichste Fußball-Italiener, weil die anderen, da wurde jetzt heute gefordert, dass man sie alle entlassen sollte.
Habe ich gelesen, ja.
Alter Italien. Kalli, was sagst du zu Italien? Das ist doch ein Desaster, oder? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, da ist Volkstrauertag angesetzt. Das muss man nicht drum rumreden. Ich glaube, Italien ist immer noch das emotionalste Land der Fans, was den Fußball angeht. Und sind ja auch jahrelang verwöhnt, ob das jetzt über die Mailänder, Juventus, Turin. Die spielen ja auch nicht mehr so ganz souverän die erste Geige. Das sind gute internationale Clubs. Oh. Aber da ist es auch beim Geld, wird es ein bisschen enger, wie zum Beispiel in England. Das muss man so sehen. Man sieht praktisch keinen Italiener mehr, die früher alles mit Kohle weggekauft haben. Jetzt, wenn ich mir die Transfermarkt-Tabelle ansehe, die ersten 10, da sehe ich 6-mal England, dann der 7. ist Bayern München, dann sehe ich 2-mal Spanien, 8, 9 also Barcelona, Madrid und 10 ist Paris. Man darf nicht vergessen, kein Italiener, die uns früher alles mit den Millionen weggekauft haben, ist jetzt noch bei den Top 10, was die Transfermarktwerte der Mannschaften ansagt. Das muss man so deuten, das ist so, ohne Wenn und Aber.
Matze, aber jetzt überleg doch mal, wenn du 1 Euro darauf gesetzt hattest, dass die Italiener 3-mal in Folge nicht bei einer Fußballweltmeisterschaft dabei sein werden damals. Du wärst als Millionär da rausgegangen, das nimmt dir doch keiner.
Ja, ja, als Milliardär, nicht Millionär.
Es doch nicht.
Tobi.
Das ist doch wirklich unerklärlich. Ja.
Deswegen haben wir ja auch letztes Jahr gegen die Nationalmannschaft vom Vatikan gespielt, weil die haben noch Geld und nicht gegen diese anderen Gurkentrupps da wie Juventus, Turin und Inter Mailand, AC Mailand. Aber
Kalli hat es ja schon mal gut erklärt. Also ich glaube, das ist ein Problem, dass der Fokus auch nicht mehr so ist auf dieser Serie A. Du hast natürlich noch den ruhmreichen AC und Inter und so, und die sind ja auch immer noch da oben vertreten. Aber diesen Glamour, das was früher diese Mannschaften so AC, wir können uns erinnern, als da noch Maldini gespielt hat und so, und sogar David Beckham ja noch seine Winterpause von, was war das, LA Galaxy, dort immer verbracht hat, die Zeiten, die sind halt auch echt vorbei, muss man sagen. Ne? So, also das heißt nicht, dass sie nichts reißen können. Und am Ende, ich glaube, dass dieser fehlende Fokus auf den italienischen Fußball, der wirkt sich auf die Nationalmannschaft aus. Aber trotzdem muss ich auch sagen, du musst doch irgendwie jetzt mal gegen Bosnien, also nichts gegen Bosnien.
Wenn du das fortsetzt, Matze, wenn du das fortsetzt und guckst du jetzt in Mitte dieses Monats April, würdest du mal reingucken, wer ist jetzt eigentlich in dieser Rolle Champions League, ne? Wir sind ja da auch beim vierten Finale, dann komme ich auf Real Madrid gegen Bayern München, großer Knüller, Sporting Lissabon überraschend gegen Arsenal, Paris Saint-Germain in Liverpool und Barcelona gegen Atletico Madrid. Da fällt dir auch auf, dass da auch keine Vereinsmannschaft mehr im Viertelfinale aus Italien dabei ist.
Ja, krass.
Ja, also ja, aber jetzt nimmst du mal die Personalie Füllkrug, ist ja auch eine gute Personalie, der ja in England seine Probleme gehabt hat und dort ja quasi, ich will nicht sagen geflüchtet ist, aber zumindest jetzt Richtung Italien, der spielt jetzt, ich weiß nicht, spielt er oder ist er eigentlich nur Ersatz, aber er ist jedenfalls bei AC Mailand und da muss man sagen, es gab Zeiten, da hätte er dort noch nicht mal einen Platz auf der Bank bekommen. Also ich will ihn jetzt nicht schlechter reden, als er ist. Aber grundsätzlich merkt man daran, dass die Qualität ja insgesamt dort etwas runtergegangen ist. Und ja, es schlägt sich in der Nationalmannschaft wieder. Volkstrauertag bei vielen Pizzerien in Lippstadt auch hier.
Ja, ja, ja. Ich sage euch, auch wir hätten in Bosnien, ich bin heilfroh, dass wir nicht durch diese Playoffs mussten, ne? Weil so ein Finale dann in Bosnien zu spielen und dann stehst du da plötzlich, ich weiß nicht, kurz vor der Halbzeit ja schon mit einer roten Karte aus den Italienern.
Ja,
ne?
Das ist sicherlich
so
schlecht.
Was von widerlich. Da ist eine ganze Nation, die brennt wie eine Fackel, weil die zum zweiten Mal zu einer WM fahren können und haben ja auch wirklich gute Jungs, die vielleicht nicht die Namen haben. Kalli alleine, der Alabegovic, ne? Der 18 Jahre jung, den ihr für ein Jahr mit Leverkusen jetzt nach Salzburg ausgeliehen hattet und jetzt über diese Rückkaufoption wiederholt. Das ist wirklich ein Sensationsfußballer, der wird uns so viel Spaß machen die nächsten 2-3 Jahre in der Bundesliga. Plus Edin Dzeko vorne drinnen. Das ist auch eine Mischung, gegen die will ich nicht spielen, sage ich euch ganz ehrlich. Da hätten wir auch unser Thema gehabt.
Jetzt nehmen wir trotzdem mal unser Spiel, unser vermeintliches Qualifikationsendspiel, so wurde es ja teilweise bezeichnet, gegen die Slowakei, wo ja auch alle gesagt haben, um Gottes Willen, und die Slowakei, und die sind ekelig, und da haben wir uns schwer getan im Hinspiel und so. Das ist alles richtig, aber am Ende haben wir geliefert, ne? Muss man ja sagen, ich glaube, in Leipzig haben wir gespielt und haben relativ deutlich auch gewonnen. Also zum Glück sind wir dann noch in der Lage, in dem Moment, wenn die Latte höher liegt, auch höher zu springen. Aber die Italiener können das offensichtlich nicht mehr. Und klar, die rote Karte spielt eine Rolle. Aber es hat sich jetzt auch schon so ein bisschen, bis auf die Euro, die sie ja mal gewonnen haben zwischendurch, hat sich das, glaube ich, so ein bisschen eingebrannt. Das ist ja auch fast schon so ein kleiner Glaubenssatz, der sich da jetzt herauskristallisiert. Und das macht mir Sorge, was die Italiener angeht. Und es ist schade.
Ja, ich komme noch zum Abschluss auf Italien zurück. Wir haben uns ja auch auf über die geärgert, auch weil sie gut gespielt haben, weil sie Schauspieler waren. Das war immer nicht einfach. Aber wenn ich eben sage, sie sind in der Champions League ab Viertelfinale nicht mehr dabei. Die haben ja auch im Europapokal der Pokalsieger nur noch einen drin, das ist Bologna. Und wenn du da auf die italienische Tabelle guckst, ist Bologna, ich weiß nicht, 9. glaube ich, oder 8. und 9. Die haben praktisch keine Chance, sagen wir mal, sich für die Champions League zu qualifizieren. Ne? Sicherlich ist der Inter Mailand, AC Mailand vorne, Neapel, die dadurch dann dominieren, die italienische Liga. Die haben sicherlich auch hier und da der ein oder andere ein bisschen Pech gehabt, jetzt in der Champions League, aber sie sind nicht mehr dabei. Das ist das Ergebnis. Die Italiener haben noch einen im Europapokal, das ist Bologna, das ist in unserem Mittelfeld. 9., 10. sind die irgendwo.
Hatten wir nicht letzte Woche kurz darüber geredet, Matze, dass das meine Theorie ja ist, dass der, ich meine, das hatten wir hier, ne? Dass der moderne Fußball, also auch VAR, dass das den Italienern zwei entscheidende Trümpfe genommen hat. Nämlich zum einen dieses Spiel verzögern immer, ne? Weil jetzt wird es halt nachgespielt. Ja. Und zum anderen eben diese kleinen fiese Matenten und dieses Ganze, wenn die Kamera mal nicht da ist. Hier ziehen, da ärgern, da treten, hier giftig, ne? Das ist natürlich mit, das hatten wir letzte Woche, glaube ich, ja. Und jetzt siehst du, jetzt sogar nicht mehr die Vereinsebene, nur wie Kali gerade beschreibt, sondern ganz oben, die großen Italiener haben echte Themen.
Ja, nein, absolut. Also ich glaube, das spielt schon eine Rolle, weil das ja auch in ihrer DNA so ein bisschen verankert war. Und wir haben das natürlich immer alle irgendwie auch gehasst und haben gesagt, jetzt liegt der da wieder und wälzt sich. Und ach, der Del Piero, warum steht da denn nicht auf? Und der Gattuso. Und dann hat er einem gefühlt, ich meine, wir haben uns über Oli Kahn aufgeregt, weil der mal einmal, ja, Heiko herrlich ins Ohr gebissen hat. Ah, ja, aber die Italiener haben ja sowas gefühlt alle zwei Minuten gemacht. Und in der Tat fällt das jetzt weg als probates Mittel. So haben sie ja auch, ich will gar nicht so sein, dass sie das Spiel quasi insofern beeinflusst haben, weil sie es verzögert haben, aber sie haben den Gegner natürlich auf die Palme gebracht und haben ihn aus der Ruhe geholt und das hat natürlich das Spiel verändert und da gebe ich dir hundertprozentig recht, das geht jetzt so nicht mehr und sie müssen sich jetzt auf dieser Ebene wahrscheinlich so ein bisschen neu erfinden, wenn das überhaupt geht.
Ich glaube für euch zwei, das Schlimmste ist, was wir jetzt im Moment machen, schließe ich mich ein, so ein bisschen bedauern über den großen traditionellen italienischen Fußball und ich glaube, wenn die uns hören, wissen wir dann uns früher, wie immer die geärgert haben, wie ein Mauerfußball, knapp gewonnen, clevere Spieler drin. Das war ja immer so ein Reibungspunkt für uns, allen voran Juventus Turin, natürlich auch Mailand. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, keiner ist mehr dabei, außer Bologna, eine Mittelfeldmannschaft im Europapokal, der Pokalsieger. Und das, was wir jetzt machen, ist eigentlich, ja, Trauerrede. Mir tut es eigentlich jetzt fast schon leid für die Italiener. Ne? Vor Jahren hätte ich mich mal gefreut, wenn sie ein paar richtig für die Fresse gekriegt hätten als Schauspieler. Jetzt sagt man, Mensch, doch nicht schön, dass sie so hier abgestürzt sein.
Ich glaube, das ist dieses gespaltene Verhältnis, das man zu seinen Lieblingsfeinden hat. Das ist in Bremen so mit dem HSV oder andersrum. Das ist auf Schalke so mit dem BVB und andersrum. Auf der einen Seite wünschst du ihnen nichts Gutes. Auf der anderen Seite willst du sie aber auch schon dabei haben und möchtest diese Derbys auch haben, um das Gefühl danach zu erleben. Sowohl größte Freude, wenn du sie geschlagen hast, als dann vielleicht auch mal durch eine, also das willst du nicht haben, aber das macht halt diese ganze emotionale Bandbreite des Fußballs aus. Und daher würde ich auch immer ankommen, wenn ich die Wahl hätte, dass die Italiener natürlich schon bei einer WM dabei sein sollen, da dann aber auf keinen Fall irgendwie am Ende gewinnen.
Also Tobi, ich muss ganz kurz sagen, das erste Mal, wo ich mir wirklich auch ein bisschen Sorgen um mich gemacht habe, wenn ich das mal so sagen darf, als ich bei der Europameisterschaft, als Italien den Pokal geholt hat, wirklich auch für die Italiener war. Ne, so. Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Ich war aber auch deswegen für die Italiener, weil sie wirklich auch spielerisch und leidenschaftlich und jetzt nicht mit diesem Hingefalle, mich überzeugt haben. So, und spätestens da hätte ich sagen müssen, hier stimmt was nicht. Achtung, Achtung, der italienische Fußball ist auf dem absteigenden Ast. Sie holen einen Titel, weil sie gut Fußball spielen und mannschaftliche Geschlossenheit zeigen. Da kann was nicht stimmen. Aber Spaß beiseite. Spaß beiseite. Ja. Gestern hier in der Heimatstadt, in Lippstadt, war um 0:10 Uhr
Hubkonzert?
Hubkonzert der Türken. Ja. Der Türken.
Ja, klar.
So, und da habe ich mich auch fast schon, da habe ich mich auch sehr gewundert, dass sie über eine Stunde gebraucht haben, bis sie die Karre flott gemacht haben. Aber ich bin eben schon am Dönerladen vorbei und da hatte einer so eine türkische Fahne reingehängt und der Döner stand heute 20% oder irgendwas, oder 5%, ich konnte es nicht genau erkennen. Jedenfalls hat der Türke sofort reagiert, also für die Türken. Und des einen Leid ist des anderen Freud. Die sind nach 25 Jahren mal wieder dabei. Ne? Und da wissen wir, dass die dann in dem Moment genauso auf die Kacke hauen, wenn sie dann gegen uns vielleicht spielen. Und das wird auch nicht einfach. Wenn wir dann hier gehen.
Meinst du, die Dönerpreise steigen jetzt wieder? Die dürfen doch nur noch einmal mittags um 12 jetzt geändert werden, oder nicht?
Ach so, meinst du, wegen die Benzinpreise quasi? Nein, die fallen. Also, die sind jetzt erstmal gefallen, weil die ja alle total euphorisch sind. So, da gibt's jetzt den Tee und Ayran gibt's jetzt erstmal hinterhergeschmissen, weil die sich einfach freuen und happy sind.
So, und die, so groß wie die Emotionen in der Türkei sind, da könntest du dir tatsächlich überlegen, ob du nicht da nochmal die, ich meine, so ein Fatih Terim gibt's ja nicht mehr, aber da so ein Charakter sich, also gibt's nicht mehr im unmittelbaren Umfeld, aber so ein Jogi Löw, der passt ja für mich auch, er hat ja auch immer so eine türkische Seite, dadurch, dass er da auch mal gespielt hat. Vielleicht könnte man den mal zur WM jetzt rausholen als Löw. Mit Ü.
als Jogi Löw. Ja. Ja, klar, natürlich schön, ich als ehemaliger Trainer von Besiktas und Galatasaray und wo war ich noch überall? Ah nee, ich war ja nur bei einem Club, aber ist auch egal. Könnt ihr mir dann schön vorstellen? Ich muss dann die Ader Güler Parodie machen, Tobi. Ader Güler. Aber da brauche ich erstmal hier eine Gesichtsstraffung, damit ich ein bisschen jünger aussehe.
Der Çalhanoğlu, Kalli, der hat bei euch in Leverkusen doch auch gespielt mal, ne? Ich meine, der ist immer noch
ja,
am Ball.
Ja, der hat lange im Mittelfeld gespielt, war ein guter Spieler. Mir, für mich vielleicht fehlt es so eine kleine, für die ganz große Spitze, also vom von der Umsicht, von der Spielübersicht, von seiner Technik war der ganz, ganz oben für mich. Aber für die ganz große Spitze fiel aus meiner Sicht im Verlies so der letzte Schuss Dynamik-Tempo. Also der war fleißig, der ist marschiert, der war ein guter, disziplinierter Spieler, muss man sagen. Und er hat sich ja jetzt auch lange ganz oben im europäischen Fußball gehalten, noch eine gute Rolle gespielt. Bei mir fehlte ihm so ein bisschen zu seiner spielerischen Qualität so der letzte Schuss Power im Arsch, verstehst du, so klein bisschen, also cleverer Fußballer, aber das hab ich ein bisschen vermisst bei ihm. Ne?
Ja, sehr, sehr guter Fußballer, aber ich glaube, die Geschwindigkeit war ein bisschen sein Thema, aber was er am Ball kann.
Aber der hat schon auch immer wichtige Tore und so gemacht, ne? Also Freistoß,
ja.
Tore.
Ja, so. Torgefährlich, gutes Auge, auch im Aufbauspiel, da führt kein Weg dran vorbei, ne?
Ich fand den nicht so schlecht oder finde den nicht
Nein,
so schlecht.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wie gesagt, jetzt immer noch als Kapitän bei der türkischen, das finde ich ja so geil, ne? Dass sowohl er da jetzt nochmal zur WM fährt mit seinem Land, was bei der Türkei ja auch alles andere als logisch und gesetzt ist, dass du an einer Fußballweltmeisterschaft teilnimmst. Mhm. Oder auch, was wir eben gesagt haben, ne? Schalke-Legende Edin Dzeko mit seinen Bosniern, da jetzt auch nochmal so ein Sommer in USA, Mexiko, Kanada irgendwie vor sich hat, ne? Wo gegen Robert Lewandowski leider auf den letzten Metern dann gescheitert ist. Ne? Das, dem hätte man sie auch nochmal gegönnt.
Ja, mich würde es auch nicht wundern, wenn die Altintop-Brüder auch nochmal wieder die Pferde satteln und sagen, komm, ich fange nochmal wieder an. Also das ist ja mittlerweile der neue Trend, ne? Dass so die alten Herren quasi alle bei Weltmeisterschaften teilnehmen wollen. Ne? Messi, Ronaldo, Lewandowski, Dzeko. Ne? Also,
Mesut. Was mit Mesut?
Mesut, ja, der kommt auch wieder zurück. Aber der weiß noch nicht, für welches Land er spielt und spielen darf. Ja, aber ist ja schön. Ist ja, aber die Dänen sind auch nicht dabei. Das hat mich zumal auch sehr überrascht. Also da hätte ich auch gedacht, Dänemark.
Ja, aber schade, ja.
Ne? Aber naja, so ist es.
Na gut, gegen Tschechien, ne? Aber die Tschechien auch eine dauerhafte Zutat eigentlich von großen Fußballturnieren. So. Also das ist schon, ich wusste gar nicht, wie mich da gestern jetzt in der letzten Runde der europäischen Playoffs die Daumen drücken soll. So, ne? Bosnien, Italien, ja, hätte ich mich schon ein bisschen mehr, was ich eben beschrieben habe, für die Italiener gefreut, weil die will ich irgendwie dabei haben. So, ne, haben ja auch hier in Deutschland, ne, die ganzen Restaurants und die Atmosphäre und so. Und jetzt, ja, gehen die ja in so eine Fußballdepression im Grunde. Tschechien, Dänemark, war ich völlig ergebnisoffen so, weil beides Länder sind, die irgendwie gut zu einer WM passen. Schweden, Polen. Ich finde Schweden schon immer gut so als Farbe, ne, auch immer tolle blonde Fankurven so, in jeder Hinsicht. Immer schöne Bilder, nehme ich. Und Kosovo gegen Türkei. Ja, Türkei ist natürlich... Ist natürlich geil, ne? Also auch aus deutscher WM-Sicht.
Da müssen wir natürlich auch jetzt ein Loblied auf Franco Foda singen, ne? Der ist ja Nationaltrainer von, guter Spieler, Kaiserslautern, bei uns, bei Bayer Leverkusen. Und er war immer ein Führungsspieler, hatte zwar auch eine große Klappe, aber war auch was dahinter. Vom Fußballauge, vom Verstand, zwar mehr Defensivspieler. Und so habe ich mich auch sehr für Franco Foda gefreut. Er hat ja auch den Erfolg schon mit einer anderen Nationalmannschaft gehabt und freut mich für ihn,
Ich muss mal ganz kurz als Lothar Matthäus dazwischen gehen. Ich bin stinksauer darüber, es ist Riesensauerei, dass ich hier in diesem Podcast hören tun muss, dass ein Dubi Holtkamp Fußball, schwedischen Fußball, skandinavischen Fußball nur gucken tut, wegen der Frauen auf der Tribüne. Da muss ich ganz ehrlich sagen,
das ist
ganz deutlich rausgekommen. Normalerweise ein Lothar Matthäus guckt sich das immer an, wenn osteuropäische Mannschaften spielen tun, wenn zum Beispiel die Tschechen, die jetzt qualifiziert sind, dabei sind, dann guckt ein Lothar Matthäus natürlich, was dort Hübsches auf den Rängen stehen tut, aber dass ein Dobi Holtkamp sich quasi innerlich sozusagen ein Ei darauf bellen tut, wenn blonde Schwedinnen am Rand stehen tun und sich überhaupt nicht für Fußball interessieren, Riesensauerei ist das, ist eine Frechheit ist das, notgeiler Bock.
Das ist die scheinheiligste Scheiße, die ich gehört habe diese Woche. Kalli, aber Franco Foda ist ja Trainer beim Kosovo. Und die haben es ja leider jetzt nicht geschafft. Die sind zwar sehr weit gekommen und haben ja auch wirklich eine spannende Truppe da mit dem Aslani. Also da bin ich so gespannt, wo der jetzt seinen nächsten Schritt. Angeblich hat Hansi Flick ihn ja schon angerufen und will ihn nach Barcelona holen. Aus Hoffenheim. Aber leider bei der WM dabei ist er genauso wenig wie Otto Addo, wo sich zwar Ghana dann qualifiziert hat, aber der Verband mal eben jetzt so, es ist auch fies, oder? So 2 Monate, bevor das richtig heiß wird, sagst du dann dem Trainer, der die Quali geschafft hat, nur weil er jetzt gegen Österreich verliert und gegen Deutschland verliert in den Märzländerspielen, sagst du dem Otto Addo, vielen Dank übrigens, wir wechseln da mal.
Wir dürfen an der Stelle auch Lothar, hör mal zu, da geht's so ein bisschen um Kontinuität. Franco Foda war immer ein lautstarker, auch manchmal Mikrofon, hatte der nicht gerade so laut wie du, aber auch. Aber er war immer Führungsspieler. Jetzt mit uns in Leverkusen das auch gemacht. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Dann war er einige Jahre auch Nationaltrainer in Österreich. Und das hat er da auch nicht schlecht gemacht. Das wissen wir noch. Und jetzt ist er, glaube ich, 3 Jahre macht er den Kosovo und hat den hervorragend aufgebaut. Das muss man klar sagen, dass du dich dann mit Kosovo für die Weltmeisterschaft, wo du so ja noch qualifiziert, da hätte ich auch jede Wette gegen abgeschlossen, dass das nicht möglich ist. Aber wenn es passiert ist und man sagt, er hat auch erfolgreich die österreichische Nationalmannschaft trainiert, auch Vereine, da muss man sagen, Hut ab. Der wohnt ja unten bei Wiesbaden da an der Ecke. Wie gesagt, eigentlich kennt man ihn auch aus Lautern, bei uns auch eine Führungsrolle gehabt. Also Gratulation an Foda, wenn das mit Kosovo. Nicht quatschen machen. Nicht quatschen machen.
Tobi.
Ja, richtig.
Tobi,
ja.
Ab Otto Addo, ne? Otto, was ist mit dem passiert? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was ist denn? Den haben sie rausgeschmissen oder was? Otto
ja, Addo? Zweieinhalb Stunden nach dem Abpfiff, der knappen Niederlage gegen Dennis Undaff, über den möchte ich auch noch kurz mit euch sprechen, hat er dann plötzlich die Nachricht bekommen, vielen Dank, wir orientieren uns nochmal um.
Das war für die ja gar nicht so ein schlechtes Ergebnis. Also wir haben uns da mit Hängen und Würgen haben wir uns ein 2-1 erkämpft, aber der afrikanische Fußball ist halt auch speziell. Habt ihr das mitbekommen, dass Senegal jetzt doch, also obwohl ja der Titel aberkannt wurde, habt ihr das mitbekommen?
Hatten wir letzte Woche, glaube ich, kurz, oder?
Der Titel wurde aberkannt, aber der Senegal ist doch jetzt bei seinem Länderspiel trotzdem mit dem Pokal aufgelaufen. Habt ihr das nicht mitbekommen? Die sind doch dann rein und haben dann trotzdem sozusagen sich als Afrikameister da von den Fans feiern lassen. Also so nach dem Motto, ist uns scheißegal, was die entschieden haben, der Pokal gehört uns. Also der afrikanische Fußball ist auch schon wirklich crazy.
Das nennt man sportliches Fairplay, verstehst du? Ja. Aber ich muss sagen, für mich war, ich kenne jetzt nicht alle Einzelheiten, aber für mich war es auch nicht so eine große Überraschung. Für mich war es die Überraschung, dass es so spät kam. An dem Spieltag, wenn einer sich so verhält wie die Mannschaft, aus meiner Sicht, wohlgemerkt, mit einer gewissen Distanz nur, wie ihr das auch nur registrieren könnt, war das schon fällig. Du kannst doch nicht machen, den Boogie spielen als Mannschaft.
Aber es war so ein bisschen wie Helmut Kohl damals, als er vom Bundeskanzler abgewählt wurde. Ich gehe nicht. Das ist mir egal, ob ich hier nicht gewählt wurde. Dann haben wir eben 2 Bundeskanzler. Dann haben wir eben den neuen Bundeskanzler und den alten Bundeskanzler. Und so ist es auch beim Afrika-Cup. Jetzt haben wir eben 2 Sieger. Und die Elfenbeinküste, die nehmen wir auch noch mit dabei. Ist doch scheißegal.
Vor allem hat mir ein Fußball-Weltmeister von 2014, bei dem ich mal zu Hause war, und da stand der WM-Pokal. Ich so, das ist ja abgefallen. Jetzt hast du den WM-Pokal hier stehen, oder was? Oder wie ist der? Wie lange? Das war 2 Jahre nach der, also es war 2016 oder 2017 oder so. Sagt er, nee, das ist eine Kopie. Man kann da wohl irgendwie ankreuzen, ob man so eine Kopie haben will, die wohl auch sehr nach Kopie aussieht, oder eine sehr originalgetreue, die dann aber auch deutlich mehr Geld kostet. Und das hat er sich von dieser WM-Prämie, ich sag jetzt nicht, wer es ist, von der WM-Prämie hat er sich da auch immer eine relativ teure Imitation des WM-Pokals hingestellt. So, er sagt, er dauert so 6 Wochen oder 8 Wochen hat das gedauert. Ja. Dann hat er den bekommen, auch mit Originalverpackung, allem Pipapo. So wahrscheinlich, so viel Zeit hatten die da ja jetzt, haben die alle schon so einen Pokal da zu Hause stehen, sollen die das Original ruhig wieder nehmen vom Fußballverband da in Afrika, Wir haben ja jeder einen. Also so. Für Fototermine und zusätzliche Paraden wird das genügen.
Ich fand das geil, dass die sich gesagt haben, ist uns scheißegal, wir sind Afrikameister, fertig ab. Übrigens, ich wollte nur noch mal sagen, ich muss mir jetzt selber mal hier die Krone aufsetzen, wer von uns dreien der größte Hardcore-Fan des Fußballs ist. Und ich glaube, in dieser Woche habe ich gewonnen. Erstens war ich gestern beim Training der Kreisliga und habe 90 Minuten mittrainiert. Zweitens habe ich letzten Samstag erst auf dem Sofa 90 Minuten Liverpool Legends gegen BVB Legends geguckt.
Nein,
mit Jan Koller im Sturm. Ja, also auch da war wieder ein Tschech, der hat sogar ein Tor gemacht. Und dann habe ich
nicht
mir,
ein Tor?
Ne, der hat ein Tor geschossen. Er hat ein Kopfballtor. Ja, so,
und, ja, ich habe ihn immer im Tor vor Augen noch.
Ja, und dann habe ich danach noch 90 Minuten U19 geguckt. Deutschland gegen Griechenland 1-0, glaube ich, in der 86. Minute oder so, habe ich wirklich durchgezogen am Wochenende. Da habe ich gedacht, du bist doch geisteskrank. Guckst zwei solche. Also das eine Spiel war ja irgendwie, keine Ahnung, im Nirvana, ja, diese U19 da irgendwie mit Christian Wörns als Trainer, war mir gar nicht klar. Da waren vielleicht gefühlt irgendwie 1000 Zuschauer und vorher das Legend-Spiel, aber ich wollte einfach nur 10 Minuten gucken. Dann habe ich zwei Spiele geguckt, 90 Minuten. Alles als Vorbereitung auf diesen Podcast. Damit wir jetzt über die Bundesliga sprechen, wollte ich nur mal eben loswerden. Ich bin einfach stolz gewesen auf mich. Ich war stolz auf mich.
Ich merke das. Ja. Aber ist ja auch gut. Also, dass du sowas guckst, war die Fernbedienung kaputt? Konntest du nicht mehr umschalten? Schwarzwaldklinik, irgendwas, Lindenstraße?
Ich hatte einfach zu viel Zeit. Ich hatte da mal Zeit, die habe ich mir genommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Altherrenfußball von den Legends, der beruhigt. Also dieses hektische Champions League-Gekicke, ja, das ist ja Stress. Aber das ist so wie Fußball damals, 1980. Ne? Deswegen habe ich mir das angeguckt.
Ja, und auf Kloppos Flexibilität kann man sich da auch verlassen, je nachdem, wer einlädt. Da, wenn das Spiel jetzt in Dortmund gewesen wäre, hätte er da gestanden vor der Süd.
Genau. Ich komme mal mit Eigenlob, ja? Kann ich ein Eigenlob loslassen?
Bitte, ja, ich habe ja gerade auch gemacht. Darfst du?
Das war kein Eigenlob, du Jektor. Also,
Jektor.
Ich muss eigentlich sagen, dass ich jetzt mit 77 meine Augen mich noch immer nicht enttäuschen. Ich habe vor rund zwei Monaten ein großes Interview gemacht, habt ihr sicherlich auch gelesen und habe da gesagt, ich traue Karl noch einiges zu, nicht nur bei Bayern München, sondern auch bei der Nationalmannschaft. Und jetzt gegen Ghana fühlte ich mich da voll bestätigt, so mit welchem Tempo, mit welcher Dynamik. Wenn man jetzt noch sieht, dass Musiala noch zurückkommt, bin ich da wesentlich optimistischer. Ich glaube, in der Abwehr müssen wir uns ein paar Gedanken machen, vielleicht konzentriert im Zentrum besser stehen, damit da Schlotterbeck, da fehlt vielleicht noch einer. Mir fehlt es ein bisschen so, dass man sagt, kann man das nicht hängen, noch ein bisschen stabiler bauen. Ne? Das wäre mir vielleicht lieber, da noch so einen zentralen Mann hinten mit reinzubauen. Also für mich ist ansonsten Standard ganz gut. Wir sind zentral manchmal nicht konzentriert genug, nicht offensiv oder nicht klar genug nach vorne. Wie gesagt, Karl hat sich bei mir klar angeboten, zumindest als Superjoker in der Abwehr, bin ich für eine stärkere Zentralisierung der Innenverteidigung. Wer auch immer, ob es jetzt Rüdiger ist, der dritte Mann spielt, oder ein anderer. Aber wir sind dazu anfällig. Das haben wir da gesehen. Und da müssen wir zentral, wo es brennt, wo die gefährlichen Stellen sind, uns völlig ein bisschen verstärken. Dann hat auch Kimmich über außen wieder ein bisschen mehr Luft. Also mir wäre diese Umstellung lieber im zentralen Bereich, ob es jetzt der dritte Mann noch da rein muss. Ne?
Ja, Kalli, aber da lass aus meiner großen Erfahrung im Fußball kann ich dir sagen, du kannst den Ernstfall nicht proben. Du kannst in Testspielen nicht das vorempfinden, was im Sommer dann, wenn das WM-Licht angeknipst ist, was dann wirklich passiert. Und ich glaube, diese letzten 5-10% oder 8%, die da hier und da fehlten, auch in Konzentration jetzt im März, die werden da sein, wenn wir das sobald die WM
da bin
läuft.
Bin ich ja voll bei dir, das kann man noch nicht vergleichen. Aber vom System her stelle ich fest, dass wir, wenn wir zentral etwas kompakter stehen, damit vielleicht der Kimmich auch ein bisschen mehr Freiheit nach vorne und man ist trotzdem kompakter. Nicht? Also das kann nicht immer noch der Kimmich vorne das Spiel machen, hinten als letzter Mann noch von der Seite her vor kurzem das Spiel. Das wird nicht funktionieren und da macht man dann noch ein bisschen Platz und sorgt noch ein bisschen für Sicherheit am Arbeitsplatz.
Matze, aber welches Problem hat Julian Nagelsmann mit Dennis Undav? Das ist doch die Frage, die da jetzt.
Ich glaube, er hat gar kein Problem. Ich glaube, dass er so sich nur nicht jetzt so eine Diskussion aufmachen will. Ja, dass er wahrscheinlich.
Macht er aber.
Naja, gut, er hat ja jetzt wahrscheinlich einfach schon mal entschieden, dass er mit Woltemade und mit Füllkrug oder was, dass er das.
Nee, Havertz.
Havertz, nicht Füllkrug, Havertz mit Woltemade und Havertz spielen will oder wird als erstes.
Ja, das in erster Linie, genau.
In erster Linie. Und das hat der Undav natürlich, das ist doch, muss der ja sagen. Der hat ja irgendwie gesagt, so nach Motto, ich will mit Toren und dann wollen wir mal gucken. Und dann hat er ja irgendwie sowas gesagt, so naja, das werden wir dann sehen. So, also ich glaube, dass er ihn schon, hat ja auch gesagt, dass er jemand, ein typischer Stürmer ist, den du 19 Minuten nicht siehst und dann ist er da und macht ein Tor und wer weiß, wie es gelaufen ist, wenn er von Anfang an gespielt hätte. Also offensichtlich wird er ja diese Joker-Rolle bekommen. So, und er will ihn aber auch vielleicht gerne in dieser Joker-Rolle lassen. Und hat damit natürlich, was ich jetzt gar nicht so blöd fand, medial dem Ganzen ja mal einen Riegel vorgeschoben, indem er gesagt hat, mehr oder weniger, also als Stürmer von Anfang an auf keinen Fall. Das hat er ja eigentlich gesagt.
Ja, aber ich frage mich, also was Kalli, ganz kurz, was denkt sich Nagelsmann dabei? Das habe ich noch nicht, ich versuche ja immer eine Strategie dahinter zu erkennen. Das ist mir bei dieser Pressekonferenz nach dem Spiel, als wirklich alles in Richtung Euphorie und tolle Emotionen läuft und der Undav wird gefeiert da im Stadion, gibt danach ein super Statement ab zu den Pfiffen bei der Sané-Einwechslung, ne, macht das Tor nach der Einwechslung. Also Nagelsmann hätte das so nutzen können, um zu sagen, guck mal, das ist genau der Plan, den wir mit ihm haben, ne, der kommt fit rein, ne, das ist genau die Situation, da brauche ich ihn. So, und dann sagt er aber mit einem Gesicht, als ob da wirklich irgendwie was vorgefallen ist die letzten Tage, sagt er von wegen, ja, der hat bis zu dem Tor habe ich ihn nicht gesehen, hat auch kein gutes Spiel gemacht und so. Und das meine ich doch, warum legst du öffentlich da so einen Satz hin, der jetzt auch den Undav wieder beschäftigt? Also entweder will er ihn genau damit noch weiter pieksen, weil er den Undav durchschaut hat und der muss provoziert werden bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, damit er dann im Sommer performt? Oder es gibt eine andere Geschichte?
Da gibt's nur einen Vorgang. Schraubenschlüssel nehmen. Ich schätze Nagelsmann sehr, dass wir uns nicht falsch verstehen. Aber in diesem Fall das Brett vom Kopf abschrauben, wenn so ein Junge im einen Stadion reinkommt, der auch torgefährlich ist und macht die das Siegspur, dann sage ich, Schnauze halten. Dankeschön, Feierabend. Fußball ist kein Eiskunstlauf, es geht um Tore. Und der hat als erfolgreicher Bundesliga-Torschütze im einen Stadion das Ding versenkt. Also Erlösung. Und das Ganze hinten im internen Kämmerchen immer noch sagen, dieses oder jene hat mir gefehlt, war taktisch von ihm ein Fehler, aber darf auch mal einen Fehler machen, was sollet. Und ich würde jetzt sagen, zum Abschluss denken wir noch an das Spitzenspiel jetzt. Die zwei einzigsten deutschen Clubs, die noch international spielen, spielen gegeneinander. Der SC Freiburg empfängt Bayern München. Nochmal großes Lob an Freiburg. Die werden auch sicherlich noch eine Runde weiterkommen. So habe ich das Gefühl. Und jetzt gegen Bayern München ist doch eine schöne Geschichte. Ne? Das ist ein Spitzenspiel. Da sieht man nochmal schöne Grüße nach Freiburg. Super gearbeitet.
Erstmal sehr, sehr, sehr gutes Statement, finde ich, und eine sehr, sehr gute Einschätzung zu Nagelsmann. Das zeigt eben auch, ne, bei all dem Lob, dass du für all die Protagonisten hast, die du kennst, wenn da jemand, und das ist eben auch mein Gefühl, wenn da jemand daneben greift und wirklich einen Fehler macht und ich bin bereit, alles anzuerkennen, was er damit bewirken will, oder in dem Moment sage ich wirklich, das war daneben, das ist Unsinn, da zu sagen, ich fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut, ne, das unerklärlich. Insofern finde ich es total gut, dass du das echt auch so deutlich ansprichst. Trotzdem ist der Nagelsmann alles andere als ein schlechter Trainer und ich bin heilfroh, mit dem zur Weltmeisterschaft zu fahren. Aber die Baustelle, die braucht es nicht. Und er hat ein paar Baustellen jetzt gerade auch in diesem Kicker-Interview sich aufgemacht. Vielleicht braucht er diese Reibung, aber ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Ne? Weil er ist im Vorwärtsgang, so auch verbal gerade.
Wobei man natürlich immer sagen muss, ich selber habe ja auch mal in meiner Amateurkarriere Stürmer gespielt und natürlich auch sehr lange Verteidiger. Und es ist natürlich immer so, wenn du als Verteidiger kannst du 90 Minuten geil spielen, machst du einen Fehler, ja, bist du der Depp. Ja, und egal, wer hinten irgendwie das Tor verschuldet, du bist immer irgendwo ein Stück weit auch beteiligt. Und als Stürmer ist es eben immer so, du fällst 90 Minuten nicht auf, hältst einmal die Rübe hin, machst das Tor, bist der Held, wirst gefeiert. Und auch da muss man sagen, hat ein Stürmer mittlerweile natürlich auch vielleicht noch ein paar andere Aufgaben, als jetzt nur ein Tor zu schießen. Natürlich in erster Linie, aber er ist auch mit am Defensivverhalten beteiligt. Jetzt ist die Frage, habt ihr ja gerade schon diskutiert, wie hat er es am Ende gemeint? Und vielleicht, er wird sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Das muss man ja sagen. Er hat sich auch was dabei gedacht, dass er eine eingewechselt hat. Also wenn er eine ganz Scheiße finden würde, dann hätte er den ja gar nicht erst gebracht oder hätte ihn gar nicht erst eingeladen zur Nationalmannschaft. Das muss man ja auch sagen.
Deswegen, nee, da kommt er nicht. Nee. Da ist der öffentliche Druck zu groß. Weil Undaf ja wirklich eine super Saison spielt. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er kein Stürmer ist, den Nagelsmann so, weil er eben nicht derjenige ist, der vielleicht jetzt in jeder Situation genau diese anderen Aufgaben auch mit übernimmt und hart nach hinten arbeitet und sowas. Deswegen habe ich das Gefühl, er nimmt ihn mit, weil es diesen Druck gibt und weil Undaf wirklich sehr regelmäßig trifft. Aber er hat ihm mal sehr klar gesagt, pass auf, du bist für mich in dieser, geht um die Rollenverteilung, du bist für mich sozusagen Stürmer Nummer 3, du bist Joker in gewissen Situationen.
Ist doch gut.
Kann man ja alles machen.
Exakt, da gibt's nichts mehr zu sagen. Du bist der Joker, hast das jetzt auch schon bewiesen mit dem wichtigen Tor. Da sind wir mit zufrieden, aber ansonsten ist die Spielanlage etwas anders, und das steht ihm auch zu, gebe euch beiden recht, man hätte es etwas mehr diplomatischer kommentieren können als Bundestrainer.
Bin ich sehr gespannt. Die Stuttgarter spielen jetzt ja mit Undaf am Samstagabend im Topspiel gegen Dortmund. Bin ich total gespannt. Ich glaube, er wird da auf einem Teppich der Euphorie, Unterstützung und der Undaf-Undaf-Rufe wird er im Stadion einlaufen.
Ja. Das ist auch das Spitzenspiel des Bundesliga. Stuttgart gegen Borussia Dortmund, da brennt die Luft, da tanzt der Bär, da geht's vorne rum, die internationalen Plätze. Und ich bin auch gespannt, Freiburg hat nichts zu verlieren. Zu Hause gegen Bayern München sind die zwei einzigen Bundesliga-Clubs, die noch im internationalen Wettbewerb sind, muss man sagen. Freiburg, Gratulation, zu Hause, alles möglich. Trotzdem glaube ich, das höchste der Gefühle für Freiburg wären unentschieden. Das könnten sie dann gegen Bayern München schon wie einen Sieg feiern, wobei man bei Bayern auch jetzt gucken muss, wie ist es, wenn man Kane nicht spielt. Ne? Also wenn man die Tore Kane abzieht, bei aller Qualität der Mannschaft, bei allem Respekt, dann kann auch immer ein bisschen anders rollen.
Haben wir ja gesehen, die Engländer haben zu Hause gegen Japan verloren, 0-1. Das ist die erste Niederlage gegen eine asiatische Mannschaft und das, weil Harry Kane nicht gespielt hat. Aber ich glaube, dass Bayern München bei Freiburg trotzdem mit 2-1 gewinnt. So, und Stuttgart, Dortmund sage ich unentschieden, 2-2. Der zweite gegen den dritten, ich sage 2-2. Was sagt ihr?
2-2, das ist jetzt sehr positiv für Freiburg gesehen.
Und Dortmund-Stuttgart oder Stuttgart-Dortmund?
Gib mal 1-2 für Dortmund.
1-2. Ich schließe mich bei beiden Ergebnissen, Kalli an. So.
Gut.
Also, Männer. Meine lieben Fußballfreunde.
Ja.
Wieder einiges drin und nächste Woche wird's nicht weniger. Schlotterbeck, auch noch ein ganz tolles Thema da in Dortmund. Das machen wir nächste Woche. Also.
Alles klar. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.